Ich kann mich noch sehr gut an unsere Nächte in Kroatien erinnern, wo man wirklich wegen jedem Windhauch wach geworden ist und senkrecht im Zelt stand.
Das hat schon in Griechenland angefangen, dass wir wussten, dass wir im Bärengebiet jetzt übernachten werden. Und dann sitzt man halt so bei der Dämmerung, kurz bevor es dunkel wird, so vorm Zelt und schaut sich so die Berghänge an und dann sieht man irgendwie so einen Busch und dann guckt man da sehr lange hin und dann fängt der Busch an, sich zu bewegen.
Zelt zusammenpacken, Daumen raus und los. So starten viele Tage von Daniel und Bea. Die beiden sind seit März 2022 auf Weltreise, oft als Tramper und meistens zu Fuß. So haben sie es schon bis in den Iran geschafft und wer weiß, wie weit sie noch kommen, denn ein Ende der Abenteuerreise ist erstmal nicht geplant. Ich möchte von Daniel und Bea wissen, wie sie mit einfachsten Mitteln so gut vorankommen, welche spannenden Menschen sie schon getroffen haben und wie es ist, sein altes Leben gegen das Abenteuer zu tauschen. Ich bin Joris, Reisereporter bei Globetrotter und treffe in diesem Podcast beeindruckende Menschen, die das Abenteuer in der Natur suchen, die eine ganz besondere Geschichte haben, von denen wir lernen können und die Lust aufs Reisen machen, auf das Draußen erleben. Ja, ihr zwei, ich glaube, ich erreiche euch gerade im Iran und wir haben eben schon ein bisschen gequatscht vor dem Gespräch hier, vor der Aufzeichnung. Die Leitung ist erstaunlich stabil, kann man sagen.
Ja, es ist immer so ein bisschen ein Glücksspiel. Also gerade haben wir auf jeden Fall Glück. Hoffen wir, dass es so bleibt.
Ja, zwischendurch meldet ihr euch ja wahrscheinlich auch mal zu Hause, oder? Und wie macht ihr das dann? So über Videocall? Geht das?
Ja, also Video funktioniert meistens nicht so. Aber über WhatsApp oder so kann man eigentlich fast immer telefonieren. Aber wie gesagt, immer mal wieder fällt es auch spontan aus, das WLAN dann für einige Zeit. Aber ja, damit muss man leben.
Genau, und es gibt fast nirgendwo WLAN. Die Mobilkarten werden nach 30 Tagen in unseren Handys für weitere Nutzung gesperrt. Das heißt, wir können jetzt auch keine SIM-Karte mehr hier im Iran nutzen, weil unsere Telefone jetzt blockiert sind. Ja, und dann kommt zusätzlich das Thema mit den VPN-Servern hinzu. Die brauchen wir, um uns mit Diensten wie WhatsApp etc. verbinden zu können. Und das hat eine Zeit lang gedauert, bis wir uns durch die zigtausend VPN-Server durchprobiert haben und jetzt läuft's.
Ja, cool. Ja, aber man
muss geduldig bleiben.
Ja. Ihr habt euch so ein bisschen eingerichtet im Abenteuerleben. Das hört man schon raus. Ihr seid immer ganz relaxed und irgendwann läuft's auch technisch. Das finde ich so sehr, sehr gut. Und ihr habt auch schon so viel erlebt, ja, was unterwegs da schon alles passiert ist. Und ganz viele Anekdoten jetzt hier im Podcast.
Rausgehört.
Ja, wenn wir mal ganz an den Anfang gehen, ihr habt die Jobs gekündigt, ihr habt euch so richtig aus Deutschland abgemeldet, das kann man ja machen. Da gehört schon immer viel dazu, finde ich, wenn ich solche Entscheidungen höre. Also ihr müsst euch das ja gut überlegt haben. Wie war das bei euch? Also wann war der Moment, als ihr wirklich gesagt habt, so, wir lassen das alles hinter uns hier in Deutschland, wir brechen auf ins Abenteuer?
Ja, es war natürlich jetzt nicht von heute auf morgen. Es ist ein Prozess, würde ich sagen. Und der ausschlaggebende Punkt war bei uns tatsächlich während der Corona-Zeit. Wir sind da auf die kleine Insel La Gomera geflogen und einen Tag später wurde in Spanien der Notstand ausgerufen. Und wussten wir erstmal nicht, wie es weitergeht, wie wir jetzt zurück nach Deutschland kommen. Und dann haben wir uns überlegt, wäre das eigentlich so schlimm, jetzt für eine Zeit lang auf der Insel festzusetzen? Und irgendwie
Antwort,
hat uns
nein.
Dieser Gedanke, genau, es hat uns keine Angst gemacht, sondern hat bei uns was angestoßen. Und wir sind dann irgendwann nach 10 Tagen wieder zurück nach Deutschland. Aber es war halt so ein Samen gesetzt und dann hat sich eins zum anderen ergeben und es ist langsam dann so diese Idee entstanden, okay, dann lass uns was machen, aber lass uns die Zelte komplett abbrechen. Also nicht jetzt für ein Jahr oder so, sondern lass uns wirklich jegliche Verpflichtungen aufgeben, soweit möglich. Und ja, genau, und irgendwann war dann klar, wie wir das machen wollen.
Ja, Corona kam uns da auch zugute. Das war ja im Jahr 2020, da war nicht absehbar, wann der ganze Hokuspokus wieder aufhört und das normale Leben für uns alle wieder weitergehen wird. Ja. Und wir hatten uns dann realistisch halt ein Zeitfenster von 2 Jahren gesetzt, dass wir Ende März 2022 dann losstarten konnten. Und ich glaube, die Zeit war für uns auch wichtig, vieles zu klären. Es ist ja doch, wenn du dich aus Deutschland abmeldest, einiges zu beachten. Man möchte ja vielleicht auch irgendwann wieder zurückkommen und dann halt irgendwie auch alles geregelt haben. Wir Deutschen sind da ja auch sehr pflichtbewusst. Ja. Und das braucht halt Zeit. Das wäre natürlich auch in kürzerer Zeit gegangen. Aber wir hatten halt einfach die 2 Jahre Zeit wegen Corona. Und ich glaube, die haben wir dann auch echt sehr gut genutzt.
Was war denn dann, als ihr wirklich losgegangen seid, ne, das ist ja, glaube ich, so euer Ziel, möglichst viel auch zu Fuß zu machen. Was war denn da am Anfang die Intention? Habt ihr direkt gesagt, das kann über Jahre gehen, wir setzen uns gar kein Ende? Oder habt ihr dann doch Antworten bereit gehabt? Weil ich meine, Freunde, Verwandte, Familie, die alle fragen ja, hey, was ist die Route? Wann kommt ihr zurück? Was wollt ihr erleben? Was war denn damals euer Plan, als ihr losgestartet seid?
Also wir haben eigentlich von Anfang an gesagt, dass wir kein Zeitlimit wollen. Also es war somit einer der ersten Fragen, die wir immer bekommen haben, wenn wir von der Reise erzählt haben, so und wie lang wollt ihr unterwegs sein? Ja, klar, ja. Und das war uns aber irgendwie von Anfang an wichtig, das zeitlich erstmal nicht fix zu begrenzen, weil uns das dann wieder irgendwie unter Druck gesetzt hätte, möglichst viel zu sehen und so weiter und so weiter. Und wir haben mal so für uns 5 Jahre gesagt am Anfang. Das war aber einfach dadurch begründet, dass die Auslandskrankenversicherung für maximal 5 Jahre abschließbar ist. Mhm. Und von daher waren mal so diese 5 Jahre als Maximum bei uns im Gespräch. Ja, jetzt sind wir über 2 Jahre, fast 2,5 Jahre unterwegs. Und schauen wir einfach mal, wie lange wir Lust haben.
Ja, das der Faktor Zeit, der ist halt bei uns halt einfach sehr wichtig, weil wir sind sehr langsame Reisende. Wir haben jetzt in den 2,5 Jahren insgesamt in Anführungszeichen nur 9 Länder gesehen, weil wir halt einfach uns gerne auch in den Ländern Zeit nehmen und wenn wir schöne Orte finden, dann bleiben wir da halt auch was länger und deswegen genießen wir da halt schon die absolute Freiheit. Es war auch nie die Idee, dass wir die 5 Jahre maximal ausnutzen werden. Das weiß man auch nicht. Ich glaube, jeder, der länger reist, der kennt das vielleicht auch, dass irgendwann vielleicht mal eine Reisemüdigkeit auftritt und man dann sagt, okay, war schön, hat gepasst und jetzt will ich wieder zurück. Und ich bin da sehr dankbar, dass wir halt aufgrund dieser zeitlichen Flexibilität uns halt auch immer diese Ruhepausen gönnen können, mhm, um halt das Erlebte zu verarbeiten und auch wieder Kraft zu sammeln, um ja letztendlich den nächsten Schritt halt dann zu machen, wohin der dann auch immer führen wird.
Grob, die ersten Schritte waren ja wahrscheinlich schon geplant. Also, dass es so Richtung Südosteuropa grob gehen soll, hattet ihr wahrscheinlich vorher schon überlegt. Was waren so die ersten Länder? Nehmt uns gerne mal mit auf eure Route, die ihr auch schon hinter euch gebracht habt.
Ja, also wir sind tatsächlich in Kroatien gestartet. Also wir haben uns in München, wo wir gelebt haben, in einen Flixbus gesetzt und sind dann erstmal 12, 13 Stunden da nach Kroatien gefahren. Und haben von dort dann unsere Reise gestartet, sind hauptsächlich zu Fuß dann in 4,5 Wochen die Küste entlang Kroatien. Und es war April, das heißt, es war da noch überhaupt nichts los, viel hatte noch zu. Also wir hatten wirklich Kroatien für uns, kann man sagen. Ja, und dann ging es weiter über Montenegro. Da haben wir dann unser erstes Workaway-Projekt gemacht für 4 Wochen.
Was habt ihr da gearbeitet?
Das war bei einer älteren Dame, die 5 Hunde hatte. Und es ging quasi hauptsächlich um Hundebetreuung, Bespaßung. Und auch so ein bisschen, also sie hat alleine gelebt mit ihren Hunden. Und es war einfach auch, dass sie so ein bisschen Gesellschaft hat. Also ja, ganz entspannt.
Ja, ganz kurz, weil es viele interessiert und viele Abenteurerinnen und Abenteurer ja auch immer wieder vor der Frage stehen, wie komme ich unterwegs an Kohle? Braucht man ja leider. Wie habt ihr diesen Job klar gemacht? Über Social Media, wie es heute oft passiert? Oder gibt es irgendwie Portale, die ihr empfehlen könnt für Workaways?
Also wir haben uns im Vorfeld, das hat halt zu dieser Vorabplanung auch gehört, uns mit dem Thema Workaway, also Arbeitsprojekte im Ausland, intensiv beschäftigt. Und wir sind ja schon ein bisschen älteren Kalibers, also diese typischen Work-and-Travel-Visa, die gelten für uns ja nicht mehr. Aber es gibt halt diese tolle Workaway-Plattform, die stellt auch eine tolle App zur Verfügung. Da registriert man sich, da bezahlt man dann für anderthalb Jahre auch, ich glaube, wir haben damals 50 Euro oder irgendwas bezahlt. Aber das ist alles sehr seriös. Das Profil wird gecheckt. Man kriegt nochmal ein Feedback, was man halt ein bisschen besser angeben kann. Und dann schreibt man Projekte in den jeweiligen Ländern an, die man halt sich da anzeigen lassen kann. Nimmt Kontakt mit den Leuten auf. Und wir hatten tatsächlich bei unseren ersten 3 Workaway-Projekten, die wir dann hatten, uns auch Zeit genommen, das vernünftige Projekt für uns auszusuchen und haben auch gleich die Zusage bekommen und mussten jetzt da nicht irgendwie 50 Inserate anschreiben. Und für uns ist halt wichtig, dass wir halt ja irgendwie ein Zimmer zur Verfügung gestellt bekommen und dass es mit der Essensregelung irgendwie für beide Seiten auch ein guter Deal ist. Und letztendlich kann man dann bei so einem Workaway-Projekt, je nach Rahmenvereinbarung, dann kostenlos die Zeit dort verbringen und stellt halt seine Arbeitskraft zur Verfügung. Und ich finde dieses Konzept echt super. Ja. Man lernt sehr viel, wenn man bei Projekten mitmacht, wo es wirklich Einheimische sind, dann hat man auch nochmal die Möglichkeit, ganz tief in die Kultur und Tradition des jeweiligen Landes einzutauchen, was man sonst halt vielleicht nicht so in der Intensität dann bekommen könnte.
Das ist gegen Kost und Logis, also je nach individueller Vereinbarung. Aber man braucht halt dann selber in der Zeit im besten Fall gar keine Kohle.
Ach, okay. Das wusste ich nicht. Also es ist quasi so ein Win-Win ohne Geld. Einer hilft, einer gibt und am Ende sind alle happy damit. Ja, schön. Okay, das heißt, ihr habt Kroatien so richtig intensiv kennengelernt. Ihr konntet sogar mit anpacken, ihr konntet dort mithelfen. Ihr wart dort fast wie Kroatin und Kroate in dem Moment. Wie war so die Stimmung? Also am Anfang, das kennt man ja, wenn man so aufbricht zu einer Reise, ist da diese Aufbruchstimmung, dieser vollgepackte Rucksack, die Lust auf das, was da kommt. Jetzt wart ihr in Kroatien ja auch richtig dann am Arbeiten. Gab es da auch schon mal so die ersten Momente, wo ihr in der Realität angekommen seid oder wart ihr immer noch auf dieser Euphoriewelle unterwegs?
Also wir sind Ende März gestartet und wie soll ich sagen? Also ich kann mich noch erinnern, dass wir die ersten Tage halt, also eigentlich waren wir ja in Kroatien nonstop immer am Meer. Das heißt, wir haben uns einen schönen Platz für unser Zelt irgendwo in der Bucht gesucht. Das ging halt im April auch, weil halt keine Touristen da waren. Und ich habe nach anderthalb Wochen immer abends am Meer gesessen und habe rausgeschaut zum Sonnenuntergang und habe das erstmal alles gar nicht kapiert, was jetzt hier abgeht. Ich habe auch zu dem Zeitpunkt keine Nachrichten mehr beantwortet, die ich noch vom Abschiedstag von vielen Leuten bekommen hatte. Wir haben in Kroatien schon ziemlich detox-mäßig Social Media betrieben, nämlich gar nicht. Nur sehr selten, wenn man im Café halt dann WLAN bekommen haben, weil man muss halt einiges verarbeiten. Also es waren halt diese 2 Jahre, auf die man halt hingefiebert hatte. Und auch wenn man so viel Zeit für die Vorbereitung hat, zum Schluss, wenn du eine Wohnung aufgibst, wenn du dann noch ein Leasing-Auto zurückgeben musst, es fällt halt dann trotzdem in den letzten Tagen so viel an, dass du halt einfach nur funktionierst. Ja. Dann hast du noch einen Abschied mit Familie und Freunden und dann bist du auf einmal alleine im Bus und fährst aus München raus in die auf die dunkle Autobahn. Und so fühlt man sich auch erstmal. Man fühlt sich einfach leer und ausgepumpt. Und das hat halt in Kroatien für uns halt super gepasst, dass wir da nicht gerade das krasseste Land hatten. Kroatien ist halt Tourismus gewohnt. Das heißt, wir sind da ziemlich undercover unterwegs gewesen. Es hat sich fast niemand für uns interessiert. Und das hat für uns, für den Einstieg in diese lange Reise halt, es war einfach perfekt. Es war einfach, wir hatten so viel mit uns selber zu tun, dass wir jetzt nicht noch so viel Einfluss von außen gebraucht hätten.
Wie ging es dann eigentlich weiter nach Kroatien? Weil ihr wollt ja zu Fuß unterwegs sein. Flüge, das kann man sagen, habt ihr bis heute zum Glück vermieden. Es hat wirklich funktioniert. Also wie seid ihr weiter aus Kroatien raus zu Fuß unterwegs gewesen?
Genau, als nächstes sind wir dann nach Montenegro. Und in Montenegro sind wir dann schon wieder, sind wir viel mehr per Anhalter gefahren und haben uns dann eher so einzelne Gebiete rausgesucht, wo wir dann so ein bisschen wandern konnten oder rumlaufen konnten. Streckenweise auch wieder zu Fuß, aber immer, wie sich's halt angeboten hat, weil ja viele Strecken, klar kann man das zu Fuß machen, aber es ist jetzt nicht so schön, an der Autobahn oder so entlang zu gehen. Deshalb suchen wir uns da sozusagen dann irgendwie die Schmankerl raus und die restlichen Strecken fahren wir per Anhalter. So hat sich da für uns dann mit der Zeit ein sehr guter Mix ergeben. der uns dann ja von Montenegro über Albanien nach Nordmazedonien, Griechenland, Türkei, Georgien, Armenien und in den Iran gebracht hat.
Junge, Junge, ihr habt echt schon was hinter euch. Und bei dem Thema Trampen, da können wir vielleicht noch mal kurz bleiben, weil mir geht's zumindest so, ich kenne das eher von früher, da standen öfter noch mal Menschen hier in Deutschland am Straßenrand, haben so den Daumen rausgehalten. Das gibt's ja heute kaum noch. Ihr habt euch trotzdem dafür entschieden und fühlt ihr euch denn sicher oder guckt ihr genau, bevor ihr einsteigt? Wie kommt ihr sicher als Tramperin und Tramper voran in Europa?
Ja, also ich glaube, in Deutschland ist das tatsächlich nicht mehr so modern, das Trampen. Ich glaube, da macht das kaum noch jemand. Aber in anderen Ländern ist das nach wie vor total gängig. Und da machen das die Einheimischen auch ganz viel. Von daher kennen die meisten Leute das Konzept. Und zum Thema, ob wir uns sicher fühlen, wir haben das mal versucht, so ein bisschen von der anderen Seite zu sehen, weil im Grunde die Person, die uns mitnimmt, begibt sich eigentlich in viel größere Gefahr, weil sie sozusagen zwei Fremde in ihren Privatraum, also in ihr Auto lässt. Deshalb versuchen wir das so ein bisschen so zu sehen. Und hatten bisher auch wirklich so gut wie nie schlechte Erfahrungen.
Jetzt brauchen wir Anekdoten, das ist ja wohl klar, ne? Also was habt ihr schon so beim Trampen erlebt in den verschiedenen Ländern?
Also was wir immer ganz toll finden ist, wenn uns LKW-Fahrer mitnehmen. Das hat in der Türkei vor allen Dingen sehr gut geklappt, weil da teilweise die Distanzen zwischen ja den Städten oder wo wir halt hin wollten auch sehr groß sind. Mhm. Und oben im Führerhaus zu sitzen ist halt meistens super bequem. Der arme LKW-Fahrer muss dann leider unseren Gestank aushalten, weil wir ziehen meistens unsere Wanderschuhe aus, weil die führen ja, die halten ja ihr Führerhaus wie ihr Wohnzimmer und Schlafzimmer zusammen. Die leben ja wirklich da drin. Und ja, dann sitzt man halt dann da, hört Musik, raucht ein Zigarettchen, dann sagt er auf einmal, also es ist ja auch mit der Kommunikation auch immer sehr lustig, weil zum Beispiel in der Türkei war das halt dann auch mit unseren paar Wortfetzen dann nur machbar und ein bisschen mit Google Translate, obwohl da haben wir, glaube ich, gar nicht Google Translate nutzen können, weil wir ja offline waren. Ja. Aber dann zeigt er uns quasi an, was wir machen sollen und dann holt man irgendwie mal so einen Wasserkocher aus irgendeiner Schublade raus, dann wird ein Kaffee halt gekocht während der Fahrt. Also es ist halt schon irgendwie witzig, was man da halt so erleben darf. Was wir in Griechenland total toll fanden, waren auf den Pickups drauf zu sitzen. Die in Griechenland haben halt viele diese Art Pickups. Ich glaube, darunter kann sich ja jeder was vorstellen, halt die mit der offenen Ladefläche. Dann sitzt man halt hinten drauf, genießt den Fahrtwind. Muss mal nicht mit dem Fahrer quatschen, weil teilweise saßen wir ja auch in 6 verschiedenen Fahrzeugen pro Tag. Das heißt, man hat immer wieder für uns immer die gleiche Situation. Man stellt sich vor, wo man herkommt, wo man hin will. Gesprächsthemen sind natürlich aufgrund des Vokabulars dann auch ein bisschen begrenzt. Und es hängt dann auch immer ein bisschen vom Fahrer ab, ob das dann ein sehr energievolles Gespräch ist, trotz der Sprachbarriere, oder ob halt geschwiegen wird. Und ja, vielleicht noch zum Abschluss, wer vorne sitzt, also wer von uns beiden neben dem Fahrer sitzt, der ist halt für die Belustigung des Fahrers hauptsächlich verantwortlich. Und jetzt hier im Iran ist es aufgrund der Respektsache leider ein bisschen für uns beide anstrengend, weil uns natürlich oft Männer mitnehmen und dann würde es sich halt nicht gehören, wenn die Bär sich nach vorne setzt. Mhm. Das heißt, ich sitze immer vorne. Ich muss mich immer mit dem Fahrer halt irgendwie beschäftigen und die Bär wird leider dann immer ignoriert, weil das halt dann noch hinzukommt. Sie sitzt halt hinten und oft ist es hier aufgrund der kulturellen Unterschiede so, dass Mann nur mit Mann spricht und Frau nur mit Frau. Das ist auch eine interessante Erfahrung, die wir jetzt hier mitnehmen durften oder mitnehmen auf jeden Fall.
Aber wie lange wartet man da zwischendurch mal an einer völlig unbekannten, lauten Straße irgendwo in einem fremden Land? Ich stelle mir es auch zwischendurch mal frustrierend vor, wenn keiner anhält, oder ist es so anders als in Deutschland? Weil hier gucken sie dich ja eher ängstlich an wahrscheinlich, wenn du einen Daumen raushältst, dann schnell nochmal Gas geben eher.
Ja, also es ist tatsächlich ganz unterschiedlich, wie lange man wartet. Also ich glaube, unsere längste Wartezeit war tatsächlich mal 5 Stunden.
Ei, okay.
Ja, also da fragt man sich natürlich zwischendurch schon so, was mache ich hier eigentlich? Aber man muss sagen, größtenteils funktioniert es in den Ländern, wo wir bisher waren, echt super. Und dann gibt es halt so Länder, wo das halt besonders heraussticht, wie zum Beispiel Türkei oder Armenien fällt mir jetzt ein, wo man teilweise nicht mal, du musst nicht mal den Daumen rausstrecken, sondern es reicht dann eigentlich, wenn du an der Straße stehst und dann hält schon jemand und fragt, kann ich euch mitnehmen? Cool. Also das ist zum Glück meistens eher so.
Ja, ja, doch. Also da sind wir sehr dankbar. Es gab natürlich auch, ich kann mich noch sehr gut an eine sehr schwierige Situation erinnern. Das waren die letzten 160 Kilometer in Griechenland vor der türkischen Grenze. Da waren die Leute, es ist halt oft so bei Grenznähe, dann haben die Leute Angst vor dem Nachbarn. Und das hat sich dann in Griechenland so ausgewirkt, dass wir 4 Tage für diese 160 Kilometer gebraucht haben. Also kann man sich vorstellen, wie schwierig es war, dass überhaupt jemand angehalten hat. Und dann waren Situationen dabei, dass auf einem Highway, der zweispurig ist, die Leute, die uns gesehen haben mit dem Daumen, die haben halt von der rechten Spur auf die linke Spur gewechselt und noch extra Gas gegeben.
Oh je.
Weil sie Angst vor uns halt tatsächlich hatten.
Mhm. Ja.
Aber das ist wirklich zum Glück bislang jetzt nicht die Regel gewesen. Also wir kommen ganz gut vorwärts als Tramper und Wanderer.
Aber ich kann das schon ganz gut verstehen. Also gerade so bei Grenzen, selbst in Europa, wo es ja eigentlich keine Grenzkontrollen mehr geben sollte, selbst da so ein leicht mulmiges Gefühl hat man ja schon, wenn man so in ein anderes, neues Land fährt. Und vielleicht ist da manchmal auch so die Befürchtung, bei den Truckern gewesen zum Beispiel, ich komme hier in eine Grenzkontrolle, habe ich 2 Fremde da, ich kann das alles nicht erklären. Also so ein bisschen hier und da, so Vorbehalte gab es ja wahrscheinlich auch auf Seite der Trucker oder derjenigen, die euch da mitgenommen haben.
Ja, also die Grenze überqueren wir eigentlich meistens zu Fuß.
Ah, okay.
Genau aus dem Grund, wie du gesagt hast, dass es natürlich nicht so einfach ist, jemand zu finden, der einen mit über die Grenze nimmt, was ich auch absolut verstehen kann. Aber hatten wir auch schon, dass uns, also es war in der Grenze Griechenland nach Türkei, wo uns ein älterer türkischer Opi da in seinen Lader gesetzt hat, ja, und der hat einfach uns vertraut, dass wir in Ordnung sind.
Ach, ja, das war auch bislang aus meiner Sicht oder meiner Meinung nach der strengste Grenzübertritt, den wir hatten von Griechenland in die Türkei. Mhm. Da ging es schon ein bisschen anders zu. Ansonsten jetzt auch hier in den Iran rein, also man musste zwar 8-mal den Pass zeigen, weil wir auch über einen Fluss mussten, also über eine Brücke. Das war jetzt ein bisschen übertrieben, aber auch total entspannt. Da war kein Stress, es war nichts los an der Grenze zwischen Armenien und Iran und dann waren wir halt drin gewesen auf einmal.
Mhm. Also, wenn man euch so zuhört, ich bekomme fast ein bisschen Lust, das Trampen auch mal auszuprobieren. Nur Deutschland ist wahrscheinlich wirklich das falsche Land dafür, um das anzufangen. Wie ist es so? Trampen klappt also ganz gut, würde ich mal sagen, so wenn wir einen Strich drunter machen. Wie ist es mit den Wegen zu Fuß unterwegs? Also klar, zwischendurch lässt sich wahrscheinlich die Straße mal nicht vermeiden, wo die Autos ganz schnell vorbeifahren an einem. Aber es gibt ja in Europa auch sehr viele schöne, wunderschöne Wanderwege. Was sind so eure Highlights bisher gewesen?
Ja, gibt es natürlich viele Highlights. Also wir schauen schon, dass wir natürlich dann in den jeweiligen Ländern immer in die Wandergebiete auch kommen und uns da austoben können. Mhm. Und hatten jetzt zum Beispiel das Glück, einen Teil des E4s auf Kreta wandern zu können. Da ging die Ost- und Südküste entlang. Das war absolut atemberaubend. Dann konnten wir ein paar Tage den Lykischen Weg in der Türkei laufen. Das waren auch ganz tolle Erlebnisse. Montenegro und Albanien sind wir Teile des Peaks of the Balkan Fernwanderwegs gelaufen. Georgien ist natürlich traumhaft. Und ich glaube, was wandertechnisch angeht, war Armenien unser absolutes Highlightland, kann man, glaube ich, so sagen.
Ja.
Ja.
So schön.
Ja. Also wer mal auf unbekannten Pfaden abseits der Massen wandern will, unbedingt nach Armenien.
Guter ja. Tipp. Ja, lasst uns gerne noch mal ein bisschen da bleiben. Also, wenn man Armenien spannend findet, wie würdet ihr es angehen? Vor allem, wenn man als Wanderer dorthin möchte oder Wanderin?
Also wir sind im März nach Armenien eingereist von Georgien, da war noch der Winter zugange und im April ging es dann aber auch recht schnell in den Frühling rein. Also wir hatten noch Nächte mit -7 Grad im Zelt, aber wir hatten dann auch im April schon T-Shirt-Wetter Und man kann letztendlich vom Norden runter bis in den Süden entweder den TCT laufen, also den Trans-Kaukasian Trail. Da haben wir nur einige Tagesetappen mitgemacht, weil der ist ja schon auch ein bisschen für Fortgeschrittenere, weil teilweise man sich selber den Weg dann suchen muss. Die bauen aber in Armenien auch gerade den Armenian National Trail auf, der leichter sein soll, weil der auch nach jeder Tagesetappe immer wieder eine Art Infrastruktur mit Versorgung sicherstellt, weil halt die Dörfer miteinander verbunden sind. Und von daher die beste Jahreszeit, glaube ich, behaupte ich jetzt mal, haben wir auch tatsächlich jetzt im April, Mai mitnehmen können. Mhm. Weil A, es war niemand da. Also wir waren wirklich fast immer komplett alleine. Nur die Hirten mit dem Wodka waren da, die uns begrüßt haben. Das war super. Und die Wasserversorgung ist auf jeden Fall...
Nein, ja, immer.
Wir mussten. Aber ja, wir sind die so größten. Nee, selbstgemachten Wodka mit verschiedenen Geschmacksnoten, das war schon echt sehr köstlich. Und ja, es ist halt noch nicht zu heiß. Die Wasserlage ist halt gesichert, weil ich kann mir jetzt vorstellen, dass im September, was vermutlich auch eine gute Wanderzeit ist, wenn es halt nicht mehr so heiß ist, könnten halt manche Gebirgsbäche vielleicht auch ausgetrocknet sein. Von daher, April, Mai ist echt, glaube ich, eine super Zeit, um da halt viel zu wandern.
Trails sind super ausgebaut, also es gibt da mehrere NGOs, die Trails instand halten oder erst etablieren. Und also es ist teilweise wirklich, das ist so gut markiert, wie wenn man jetzt in Deutschland oder Österreich wandern geht. Also echt ein absoluter Traum.
Genau, und noch ein Tipp für alle Zuhörer, die jetzt Bock auf Armenien haben und dahin fliegen wollen zum Wandern. Es gibt eine Hike Armenia App. Wir haben auch das Büro von dieser Organisation in Jerewan in der Hauptstadt besucht und die haben eine App zur Verfügung gestellt, wo man super sich alle Trails anschauen kann mit Höhenprofil, mit Beschreibung, mit GPS-Daten. Also man kann da nicht verloren gehen und ich finde, das ist ganz große Klasse, was die da gerade halt aufbauen, weil die sehen das Potenzial, womit halt Armenien punkten kann im Tourismusbereich.
Ja, und dann ist ja auch noch diese malerische Landschaft, ne? Also ich kann mir vorstellen, dass man alle Eindrücke gar nicht so schnell verarbeiten kann, die man da in diesem Land hat, in dieser auch anderen Umgebung. Es ist ja auch von der Vegetation komplett nochmal anders als zum Beispiel bei uns hier in Deutschland.
Es ist halt, wenn man sich das auf der Karte anschaut, es ist ein unglaublich kleines Land. Und ich bin gerade dabei, die Videodateien mir alle durchzuschauen und wir haben wirklich jeden Tag immer einen landschaftlichen Wechsel gehabt, der irgendwie alles dabei hatte, von sehr karg und sehr trocken bis halt Hochgebirge, Wald ohne Ende, Wasserfälle, halt alles, was dazugehört. Und es ist halt ein wirklich sehr gering besiedeltes Land. Das heißt, man steht oft oben am Berg und man schaut einfach nur in die Wildnis rein und sieht halt nicht ständig irgendwelche Dörfer und Städte. Und das ist schon echt einmalig in Armenien.
Und ihr habt ja auch noch einen draufgesetzt, ihr habt dort gezeltet. Ihr habt euch ja ganz bewusst für dieses sehr reduzierte, einfache Leben entschieden, was, glaube ich, auch es manchmal einfacher macht unterwegs. Da muss man nicht zwischen Hostels und irgendwelchen Apps hin und her switchen und überlegen, wo man übernachtet, sondern ihr macht einfach zack, Zelt irgendwo hinstellen und gut ist, dann ist gute Nacht. Heißt aber auch so in der wilden Natur, da könnten mal Tiere vorbeikommen. Da weiß man nicht, was nachts passiert. Es wird sehr, sehr dunkel im Wald. Wie habt ihr da so die Nächte bisher überstanden?
Ja, also es ist natürlich Gewohnheitssache. Also ich kann mich noch sehr gut an unsere ersten Nächte in Kroatien erinnern, wo man wirklich wegen jedem Windhauch geworden ist und senkrecht im Zelt stand. Und wir hatten auch noch totale Angst, dass wir irgendwie erwischt werden oder so. Also es waren sehr unruhige Nächte. Aber man gewöhnt sich da sehr gut dran. Und eigentlich ist es überraschend, wir sind wirklich sehr oft mitten in der Natur, aber trotzdem sieht man halt erstaunlich wenig Wildtiere. Also es kommt natürlich vor, aber es ist vielleicht nicht so viel, wie man denkt.
Ja, also das hat schon in Griechenland angefangen, dass wir wussten, dass wir im Bärengebiet jetzt übernachten werden. Und dann sitzt man halt so bei der Dämmerung, kurz bevor es dunkel wird, so vorm Zelt und schaut sich so die Berghänge an und dann sieht man irgendwie so einen Busch und dann guckt man da sehr lange hin und dann fängt der Busch an, sich zu bewegen. Wie soll ich sagen? Also der Geist spielt dir dann halt auch irgendeinen Blödsinn vor. Wir müssen dazu sagen, wir haben in Mazedonien haben wir zwei Bären gesehen, aber nicht beim Schlafen, sondern bei einer Wanderung. In Georgien hatten wir 40 Meter neben uns auf einmal einen Bär aufgeschreckt. Das ist Gott sei Dank gut gegangen. Das hätte auch anders ausgehen können. Ich glaube, die gefährlichste, wenn man von gefährlich sprechen kann, gefährlichste Situation hatten wir in Mazedonien, als nachts um uns herum Wildschweine halt sehr nah, also ich vermute mal 3 Meter neben dem Zelt, wir haben nicht unseren Kopf rausgestreckt, rumgelaufen sind. Also diese Begegnungen, die gibt es natürlich schon und man braucht, also wir haben auf jeden Fall auch ein bisschen Zeit gebraucht, damit einen Frieden zu finden. Jetzt hier in Armenien waren wir ständig eigentlich im Bärengebiet. Ich habe wunderbar geschlafen. Es gibt halt so ein paar Sicherheitsvorkehrungen, die man halt treffen kann. Ich glaube, das Wichtigste ist halt einfach das Essen weit genug vom eigenen Zelt irgendwo zu verstecken, also zu verstecken nicht vor Menschen, sondern halt vor einem Tier, dass wenn es angelockt wird, dass es nicht direkt neben dem Zelt ist. Und ansonsten muss es, glaube ich, echt sehr blöd laufen, dass halt irgendein gefährliches Tier jetzt ins Zelt reinschauen will. Also zumindest in den Gebieten hier. Wir sind ja nicht in Amerika, wo das vielleicht ein bisschen anders abläuft. Aber hier braucht man sich echt keine Sorgen machen. Man kann hier gute Nächte im Zelt verbringen und das ist halt schön.
Thema Ernährung finde ich ganz spannend. Also, dass Tiere Hunger haben, das wissen wir alle. Also, dass sie deswegen auch mal ein bisschen rumschnuppern ins Zelt, kann passieren. Wie ist es denn bei euch? Also, ich schätze euch jetzt mal so ein, ihr versucht möglichst vegetarisch, vegan irgendwie zu leben, vielleicht zwischendurch mal ein bisschen sündigen. Wie ist es bei euch so, Thema Ernährung?
Ja, also man kann natürlich, wenn man so reist, wir versuchen sich gesund zu ernähren. Es ist aber sehr, sehr schwierig. Ja. Also unsere Leibspeise ist eigentlich Pasta mit Tomatensauce. Das gibt's fast jeden Tag, würde ich sagen. Ansonsten muss man halt wirklich oft das essen, was man halt bekommt. Also es gibt halt ganz oft dann nur Läden, wo es wirklich Chips und Kekse und sowas gibt. Ah. Muss man halt notfalls das essen. Frisches Gemüse, frisches Obst versuchen wir zu essen, aber es ist natürlich auch schwierig, das dann immer mit rumzuschleppen, zu schauen, dass es halt nicht verdirbt. Von daher essen wir meistens so, was wir halt bekommen.
Spartanisch,
halt. Genau. Es könnte besser sein, aber es könnte auch schlechter sein. Also wir versuchen, also Fleisch kochen wir selbst eigentlich sehr, sehr selten halt. Also auf dem Campingkocher
eigentlich
gar
nie.
Nicht.
Nein. Also wir sind tatsächlich als Veganer in die Reise gestartet. Wir hatten 1,5 Jahre vor Reisebeginn unsere Ernährung komplett umgestellt und sind eigentlich relativ entspannt in die Reise gestartet und haben gesagt, wir schauen einfach, wie es funktioniert. Und es hat nicht lang gut funktioniert, weil es ist halt auch oft so, dass man halt ungefragt von Einheimischen etwas geschenkt bekommt. Mhm. Und ich kann mich noch erinnern, in Kroatien nach 2 Wochen standen wir beim Trampen an der Straße und es kam eine Frau, mit der hatten wir uns gar nicht unterhalten. Ich kam aus der Bäckerei raus und hat uns halt was in die Hand gedrückt. Und da haben wir uns bedankt und haben uns gefreut und dann haben wir festgestellt, es ist eine Art Hotdog-Brötchen. So, und wir waren hungrig. Wir schmeißen kein Essen weg. Ich finde, das ist irgendwie, sollte man vermeiden, wenn es halt geht. Essen ist was Kostbares. Ja. Und wir haben dann einfach für uns halt, glaube ich, einen guten Weg gefunden, dass wir gesagt haben, wenn wir selber kochen, dann brauchen wir kein Fleisch. Wenn wir irgendwo eingeladen werden oder wenn irgendwie hier eine Grillparty stattfindet, dann probieren wir das. Weil ich glaube, ein Aspekt vom Reisen ist halt auch die Kulinarität. Und es gibt halt, muss man leider sagen, in den Ländern, wo wir jetzt waren, ist es halt sehr fleischlastig. Also man findet auch oft in den Lokalen keine vegetarische oder vegane Variante. Und ich glaube, wir haben einen ganz guten Mittelweg halt gefunden. Und wenn wir halt wieder besseren Einfluss auf unsere Ernährung dauerhaft haben, dann spricht auch nichts dagegen, wieder halt zur veganen Ernährungsweise umzusteigen.
Ja, ist ja auch wirklich schwierig. Da wird man wirklich von netten Menschen dann eingeladen, so richtig herzlich, und dann schmeißen die da irgendwie Fleisch auf den Grill. Das ist auch wirklich schwer dann zu widerstehen. Also ich glaube, das können selbst Vegetarier und Veganer, die jetzt zuhören, verstehen, dass ihr da auch dann doch mal zugreift. Wie ist das so mit, menschlichen Begegnungen? Tierbegegnungen hatten wir schon hier und da, aber menschliche Begegnungen, sind da vielleicht auch schon Freundschaften entstanden oder was habt ihr da so erlebt unterwegs? Wen habt ihr schon so kennengelernt?
Ja, also wir haben relativ schnell auf der Reise festgestellt, dass man natürlich ganz tolle Landschaften sieht und tolle Sehenswürdigkeiten. Aber das, was letztendlich halt zurückbleibt im Gedächtnis, sind halt die menschlichen Begegnungen, die man hat. Und das ist eigentlich für uns somit der tollste Aspekt beim Reisen. Die Leute, die man kennenlernt, sei es jetzt irgendwie andere Reisende aus Deutschland oder anderen Ländern, aber eben auch Einheimische. Und es sind da tatsächlich auch schon Freundschaften draus entstanden, die zum Beispiel bei unserem letzten Workaway-Projekt, das wir halt auch in Georgien gemacht haben, bei Georgien, da waren wir 4 Monate und da wächst man natürlich zusammen. Und das sind einfach, da ist es auch schwierig, was irgendwie herauszustechen zu lassen. Aber das ist für uns so das Allertollste, die menschlichen Begegnungen.
Vielleicht ganz kurz nur, weil du wieder Workaway erwähnt hast, das finde ich ja auch sehr spannend, wie ihr vorhin schon gehört habt. In Georgien, was war da euer Job, bevor es gleich nochmal um menschliche Begegnungen geht?
In Georgien, da waren wir 4 Monate auf einer Farm. Also die haben hauptsächlich Gemüse angebaut, hatten auch ein paar Tiere. Und wir waren während der Winterzeit da, es war jetzt nicht Hochsaison, aber wir durften halt trotzdem bei denen bleiben. Und es war so ein Pärchen um die 30, also relativ jung, die da ihr Business neu gestartet haben. Und ja, wir haben halt 4 Monate in diesem kleinen georgischen Dorf gewohnt und waren natürlich auch für die Bewohner in dem Dorf was ganz Besonderes, dass da jetzt auf einmal Ausländer, Deutsche kommen und in Georgien auf der Farm mithelfen. Und da sind halt ganz spezielle Begegnungen und daraus entstanden. Und ja, wir sind mit viel Tränen auf unserer Seite, aber auch auf deren Seite, haben wir dann nach 4 Monaten die Farm verlassen. Und ja, das ist eine ganz prägende Zeit für uns gewesen.
Oh ja. Vielleicht darf ich noch eine Anekdote beisteuern, jetzt hier aktuell aus dem Iran.
Unbedingt.
Also hier im Iran muss man sich das so vorstellen, dass wir tatsächlich in 2 verschiedenen Welten leben. Also ich nenne jetzt mal unsere westliche Welt und halt der Iran als eigenständiges Land. Und das macht die Kommunikation unglaublich schwer, auch mit Google Translate. Ich glaube, da kommt das System an seine Grenzen, weil es spuckt halt teilweise, wenn wir halt dann was lesen müssen, was er oder sie eingegeben hat, macht überhaupt keinen Sinn. Und wir sind auf jeden Fall im Norden am Kaspischen Meer von dem Saadat mitgenommen worden und wir wollten eigentlich nur 20 Kilometer zum nächsten Spot, um dort halt 2 Freunde zu treffen. Und ich saß vorne wie immer und er hat mir dann in sein Google Translate eingegeben, er hat heute Zeit, er möchte die nächsten 1-2 Tage mit uns verbringen. Oh. Und ich saß da so und dachte so, will ich eigentlich gar nicht. Und ich versuchte die Geschichte kurz zu machen. Es ging dann halt ziemlich lange hin und her. Die Iraner sind auch sehr hartnäckig und akzeptieren auch selten ein Nein. Und irgendwann haben wir gesagt, okay, dann lassen wir uns jetzt einfach mal drauf ein, weil ich glaube, das ist beim Reisen auch ganz wichtig, einfach mal Ja zu sagen, auch wenn man halt nicht weiß, was jetzt passieren wird, weil dadurch sich halt einfach ganz tolle Sachen ergeben können. Und so war es dann mit diesem Saadat auch. Wir haben tatsächlich 2 Tage mit ihm verbracht. Er hat uns eine tolle Gegend mitten im Urwald gezeigt. Wir konnten abends bei seinem Schwesternhaus oder Tantehaus schlafen, Wäsche waschen, uns duschen. Das Thema Duschen ist ja auch ganz schwierig bei uns. Und am nächsten Tag hat er dann mit uns auch noch am See tolle Momente verbracht. War dann sehr traurig, als er gehen musste, weil irgendwann war die Zeit auch mal vorüber. Aber das bleibt in Erinnerung. Einfach diese herzerwärmenden Begebenheiten, die man halt nicht steuern, nicht planen, nicht kaufen kann. Man muss einfach nur Vertrauen im Leben haben und auch natürlich einer fremden Person halt vertrauen, dass das jetzt hier einfach was Tolles werden kann. Ja. Sag Ja zum Leben.
Oh, da würde ich ja fast sagen, das ist ein perfekter Schlusssatz, aber 2-3 Fragen habe ich noch. Aber man hört es euch schon an. Ihr als Paar seid durch die Reise noch mal enger zusammengewachsen. Ihr seid so ein richtiges Abenteuerteam. So kommt das hier zumindest gerade rüber. Und ihr seid ja wahrscheinlich auch menschlich noch mal sehr krass gewachsen. Allein dieses Vertrauen auch zu anderen Kulturen, zu fremden Menschen zu haben, das lernt man halt dann nur unterwegs, kann ich mir vorstellen. Und ihr seid ja, man kann das so sagen, das beste Beispiel dafür.
Ja, vielen Dank, dass du uns so einschätzt.
Ich hoffe, das stimmt alles.
Okay.
Nein, also man wächst natürlich als Paar schon zusammen, was nicht heißt, dass es keine Reibereien gibt. Also wir nerven uns auch so richtig an, ab und zu mal.
Ja, logisch.
Aber das gehört für uns einfach dazu und das kann man dann auch mal zum Ausdruck bringen und kann sich mal halt so richtig anpumpen, alles rauslassen. Und dann ist aber meistens auch wieder gut. Aber klar, wenn man natürlich 24 Stunden am Tag zusammen ist, das ist schon eine Hausnummer und war schon auch anfangs eine Herausforderung für uns. Ist es auch jetzt noch immer ab und zu. Aber ansonsten hast du schon recht. Also ich glaube, Daniel und ich ergänzen uns sehr gut, auch gerade für so eine Reise. Und ja, wir lieben beide das Abenteuer. Und meistens ist es auch so, dass wir, es ist jetzt selten so, dass einer irgendwie was komplett anderes will als der andere. Von daher muss man jetzt auch wirklich selten irgendwas ausdiskutieren, wie wir es jetzt machen, sondern meistens sind wir uns da einig.
Ja, also wir sind uns da, also ich bin da sehr dankbar, dass, also wie soll ich sagen, also es hat natürlich alles seine Vor- und Nachteile, ob du jetzt Solo-Reisender bist oder jetzt in unserem Falle als Paar. Man muss auf jeden Fall gewisse Dinge nicht alleine ausstehen. Man kann sich unterstützen, man kann zusammen halt drüber nachdenken, wie es weitergeht. Man kann reflektieren, man hat das nicht alles für sich alleine. Also ich finde das echt ganz toll, dass wir das halt jetzt zusammen machen und vor allen Dingen jetzt nochmal auf den Iran kurz bezogen. Es hat sich ab dem Iran echt alles geändert und es war sehr herausfordernd, vor allen Dingen die ersten 2 Wochen. Und Gott sei Dank war ich nicht allein. Und ich glaube, du warst auch froh, dass du nicht alleine da halt durch diese Phase durch musstest. Und wie du schon gesagt hast, es ist natürlich von Vorteil, wenn beide am gleichen Strang ziehen. Also es wäre natürlich jetzt mit Konflikten behaftet, wenn der eine jetzt sagt, er will jetzt lieber 3 Wochen hier am Strand jetzt nur rumchillen und nichts machen und der andere will jetzt hier hardcore ins Hochgebirge hoch. Und lustigerweise, oder was heißt lustigerweise, glücklicherweise war unser Antrieb immer so gleich. Also wir haben beide immer gespürt, okay, jetzt ist es Zeit für eine Pause. Wir können nicht mehr, wir brauchen nochmal einen Ruheort und jetzt ist es auch wieder gut und jetzt wollen wir wieder den nächsten Schritt Richtung Abenteuer halt wagen.
Klingt richtig spannend, wie ihr das alles so macht und beschreibt und erlebt. Also vielleicht wird es ja hinterher nochmal ein Buch geben oder Vorträge. Also ich bin da sehr gespannt, wenn ihr irgendwann das Abenteuer beendet, wie ihr dann so in der Rückschau drüber berichten werdet. Am Ende, wir wollen ja mal lernen von den Abenteurerinnen und Abenteurern hier im Podcast. Deshalb an euch die Frage, so eure Lieblingsgadgets oder Tools, irgendwas, was ihr im Rucksack habt, irgendwas Technisches oder ganz Analoges, was ist das so, das wertvollste Tool, was ihr dabei habt für diese Wander- und Tramping-Reise?
Eigentlich ganz einfache Gegenstände, also Nadel und Faden.
Ach.
Es geht nämlich ständig was kaputt.
Ah, ihr näht dann auch unterwegs.
Ja, der Rucksack, der reißt mal am Riemen, musst du cool. Den halt nehmen, sonst kannst du den Rucksack nicht mehr tragen. Also das ist wirklich obligatorisch. Mhm. Ballistol. Also das Wundermittel schlechthin kann man ja beim Globetrotter unter anderem kaufen. Damit kann man sich einsprühen oder einschmieren, wenn du einen Moskitostich hast, damit es nicht mehr so juckt. Du kannst aber auch gleichzeitig den Reißverschluss halt schmieren, wenn der mal wieder hakt und nicht zumacht. Wundervolles Mittel. Also die 2 Sachen würde ich immer mitnehmen.
Und auf jeden Fall Panzertape.
Oh ja,
oh ja, sehr
ja, damit
sehr
kann
gut.
Man zumindest provisorisch erstmal alles hinbekommen.
Wenn das Zelt gerissen ist, auch schon passiert.
Genau, oh genau.
Ja, also es sind wirklich die kleinen Dinge, die wirklich super hilfreich sind, ja.
Schön, dann hoffe ich, dass euch diese Dinge nie ausgehen werden. Und wir werden euch weiter verfolgen, euer Abenteuer, wer weiß, wo es noch alles hingeht. Mehr Infos zu euch gibt's ja auch bei uns im Netz, globetrotter.de/magazin. Da gibt's alle Infos zu euch und auch den anderen spannenden Gesprächspartnern hier im Rausgehört Podcast. Ey, schön, dass wir mal miteinander gequatscht haben. Ich wünsche euch weiter viel Glück unterwegs. Lasst uns mal in Kontakt bleiben und bald hier vielleicht eine neue Episode produzieren.
Sehr gerne. Da sind wir dabei. Ja, vielen Dank für das tolle Gespräch. Hat uns sehr gefreut.
Ja, vielen Dank.
Danke. Tschüss.
Ich bin Reisereporter Joris. Das nächste Abenteuer wartet schon.
Und jetzt bitte die Kriminalpolizei wieder um deine Mithilfe. In Licht ins Dunkel. Dein True Crime Podcast mit dem aktuellen Stand bei Cold Cases und ungeklärten Vermisstenfällen. Licht ins Dunkel, der Podcast mit Unterstützung von Polizei, LKA und BKA, hörst du überall, wo es Podcasts gibt und auf podcastfabrik.de.